Live aus dem Keller einer Psychiatrie. Alles das, was sonst hinter verschlossenen Türen stattfindet. Mal lustig, mal dramatisch und mal traurig. Echtes Klinikpersonal plaudert aus seinem Alltag. Jetzt bei einer neuen Folge Geschichten aus der Psychiatrie.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Geschichten aus der Psychiatrie. Und heute sitzt mir ein Mann gegenüber, den ich gar nicht auf dem Schirm hatte, aber eine gute Freundin von mir hat ihn mir empfohlen und eigentlich hätte ich wahrscheinlich eher im Robert Johnson in Offenbach kennengelernt, weil ich bin ja jetzt schon einige Jahre in Köln, aber wir sind hier im schönen Darmstadt, auch eine Region, wo ich ja auch eigentlich gebürtig herkomme. Und vor mir sitzt der Landtagsabgeordnete im Hessischen Landtag für Darmstadt, über Liste gewählt, Bijan Kaffenberger. Hallo.
Hallo, einen wunderschönen guten Tag. Ich freue mich, dass wir heute hier zusammensitzen.
Ich will am Anfang ganz kurz sagen, weil das vielleicht relevant ist, mir geht es heute gar nicht um deine Parteizugehörigkeit, sondern um den Menschen Bijan Kaffenberger und das, was du sozusagen im Rahmen meines Podcasts auch mitbringst.
Ich glaube, die Parteizugehörigkeit hast du auch noch gar nicht genannt.
Genau, aber das ist ja... Ich bin beim Herfahren, muss ich dir sagen, beim Herfahren habe ich tatsächlich gedacht, ich bin heute so multifunktional angezogen. Ich habe einen schwarzen Pulli, ein grünes Shirt, eine rote Hose und gelbe Schuhe. Ja. Habe ich gesagt, eigentlich könnte jede Partei heute passen. Aber es macht nichts, wenn wir sie nennen. Natürlich, du bist bei der SPD, aber es geht heute nicht darum, dass wir für SPD Werbung machen, sondern es geht um dich. Und vielen Dank nochmal an meine Freundin Mimi, die mich da drauf gebracht hatte, weil die ist nämlich auch politisch aktiv und die war so auf Anti-AfD-Demos gewesen und hat gesagt, du musst mit dem mal reden. Der passt doch wie die Faust aufs Auge in deinen Podcast.
Ja, war die auf der Gegendemo zur AfD-Veranstaltung entweder in Gunnarshausen. Da haben einige gesagt, dass die Rede gut war. Ja. Vielleicht bin ich da positiv aufgefallen. Es waren ja am Ende auch zum Thema Wahl, es waren am Ende auch nur 200 Stimmen, die gefehlt haben. Also es war knapp, dass die das erneute Direktmandat verpasst, aber dafür größter Personeneffekt tatsächlich landesweit und ich meine, allein dafür freue ich mich schon ein bisschen. Aber genau, wir wollten ja nicht so viel über Wahlen reden, genau. Auch wenn wir natürlich es, glaube ich, gut finden, wenn alle Leute wählen gehen und, das kann ich, glaube ich, so offen sagen, nicht die AfD wählen.
Ich habe auch tatsächlich nichts Blaues an.
Ja, genau, das trifft sich hervor an.
Wir hatten natürlich auch über Getränke gesprochen.
Ja.
Haben uns dann auf eine Sache geeignet, wo ich mir schon dachte, wo sie herkommt. Aber du musst auf jeden Fall noch mal einen Satz dazu loswerden. Und zwar hast du dir Vita-Cola gewünscht. Und ich habe jetzt Vita-Cola Original mit Zitronengeschmack und die pur. Welche möchtest du denn?
Ich hätte gern ganz klassisch das Original.
Kannst du vielleicht, während ich einschenke, ja, sagen, warum du Vita-Cola haben wolltest?
Ich habe meine erste berufliche Station nach der Uni, also ich habe an der Uni auch gearbeitet, erst als wissenschaftliche Hilfskraft und dann tatsächlich am Lehrstuhl, nach meinem Master noch. Aber mein erster, in Anführungszeichen, richtiger Job außerhalb des Universitären war im Thüringer Wirtschaftsministerium. Und in Thüringen ist natürlich als Heimatland von Vita-Cola, da gibt es in der Kantine einfach nur Vita-Cola. Und ich verbinde einfach noch viele schöne Erinnerungen an meine Zeit im Thüringer Wirtschaftsministerium und an meine Zeit in Thüringen auch und als ich in Erfurt gelebt habe. Und deswegen dachte ich, ach, es ist doch mal wieder eine schöne Gelegenheit, um Vita-Cola zu trinken.
Ja, was hatte ich denn eigentlich überhaupt nach Thüringen verschlagen? Ich hatte das ja gelesen und dachte mir schon, dass da der Vita-Cola-Wunsch herkam. Aber wie ist denn jemand, der eigentlich gebürtig aus Darmstadt und Rostock kommt, eigentlich dann direkt auf den Weg nach Thüringen?
Nee, direkt war es ja nicht. Also ich habe ja, wie gesagt, den Umweg über Frankfurt genommen und die Goethe-Uni und mein Studium. Und ich war ja damals schon in der SPD aktiv, habe 2011 Kommunalpolitik gemacht in Rostock, dann später im Kreistag. Und dann bin ja VWL studiert in Frankfurt und habe mich dann halt so ein bisschen in diesem, sag mal, Finanzbereich dort auch mit Genossinnen und Genossen vernetzt, die im Bankenbereich unterwegs sind. Und dort habe ich mal, das ist über 10 Jahre alles her. Ich bin zwar noch nicht so alt, aber auch irgendwie schon doch eine Weile unterwegs in der SPD. Und da habe ich Georg Meyer kennengelernt. Georg Meyer war damals per Steinbrücks Wahlkampfteam und war in Frankfurt bei der KfW und wurde dann Wirtschaftsstaatssekretär, Wirtschafts- und Digitalstaatssekretär in Thüringen im Ministerium unter Wolfgang Tiefensee. Und ich war ja immer schon so ein bisschen digitalisierungsaffin, auch so durch meine parallel zum Studium immer so in der IT gejobbt und so, um mir was dazu zu verdienen, auch neben meiner Arbeit am Lehrstuhl. Und ja, der hatte dann irgendwie gesagt, hier, wir brauchen junge, kluge, digitale Leute, Köpfe in Thüringen, hast du nicht Lust, dich zu bewerben? Und dann habe ich gedacht, das ist eigentlich eine spannende Aufgabe. Ich war ja ohnehin, ich sag mal, eher also auch politisch und fand es auch, also für den Staat arbeiten und unser Land irgendwie voranbringen, egal ob jetzt in Hessen oder in Thüringen, fand ich eine spannende Aufgabe. Habe ich dann beworben und so kam ich dahin. Also das hatte schon, hatte schon was mit Georg Meyer zu tun, dem ich bis heute auch freundschaftlich verbunden bin. Mittlerweile ist er Innenminister in Thüringen und stellvertretender Ministerpräsident und ja, hat da auch, glaube ich, alle Hände voll zu tun.
Okay. Dann würde ich sagen, trinken wir einen Schluck.
Dann Prost auf die Vita-Cola.
Auf die Vita-Cola. Hm.
Und ich muss sagen, es ist halt auch eine Cola, die schon ein Stück weit, also deswegen ja auch gerade die Wahl der pur, irgendeine Zitrone, sie hat einen eigenen Geschmack. Und der ist wirklich, es ist nicht irgendein billiger Cola-Abklatsch, sondern es ist ein eigenes Produkt mit einem eigenen Charakter, mit einem eigenen, und einer speziellen Note. Und ich trinke es eigentlich ganz gerne. Und seit ich Kinder zu Hause habe, zwei Kinder mittlerweile, kann ich mir natürlich auch so Softdrinks und so, das kann man nicht mehr machen mit den Kids.
Das ist ja gut, dass wir heute
dann kann ich heute mal irgendwie so ein zuckerhaltiges Getränk trinken. Mit zu Hause gibt es eher dann Wasser, vielleicht mal mit Apfelsaft, aber
da bleibt die Cola weg. Ich habe ja gelesen, dass Thüringen ja bis heute sozusagen der Konsum von Vita-Cola sogar vom Absatz her größer ist als beim Konzern Riesen Coca-Cola.
Gut, aber ich meine, also ein bisschen anti-imperialistisch kann man ja schon noch sein, jetzt ohne deswegen gleich anti-amerikanisch werden zu müssen. Nee, aber ich meine, das ist ein kulturelles Phänomen, glaube ich einfach. Also wir hatten ja auch kurz, kann ich ja offen sagen, im Vorgespräch auch über die Frage einer Spezi gesprochen.
Ja.
Und auch da ist natürlich, also die Spezi ist natürlich auch ein Stück weit so ein Kulturgut und dann entsteht da ja auch, also jetzt ein quasi Rechtsstreit zwischen dem Original und der Frage einer bayerischen. Wir wollen ja nicht noch mehr Marken heute bewerben. Ist Paulaner, oder? Ja. Auf jeden Fall streiten die sich ja drum, was Spezi nennen darf. Und das zeigt mir schon, also man kann auch mit Cola oder einem Cola-Mischgetränk Kulturkämpfe führen. Ja. Also solange es bei Cola bleibt mit dem Kulturkampf, bin ich fein.
Sehr gut. Du bist vor kurzem wieder gewählt worden als Landtagsabgeordneter. Und das auf eine spezielle Art und Weise. Die Leute haben da ja, ich habe gelesen, vom Kaffenberger-Effekt gesprochen, wo es halt um die Person geht, die sozusagen, ich versuche das jetzt mal so ein bisschen unpolitisch auszudrücken, so die Leute wählen halt jemanden, eine Person, die denen total recht ist. Also da geht es nicht darum, okay, der ist bei der SPD, sondern es geht eher darum, dass es so eine personenbezogene Wahl war. Und das fand ich eigentlich ganz schön. Und das deckt sich natürlich auch so ein bisschen, was meine Freundin zu mir sagte, die sagte, das ist so ein cooler Typ. Jetzt mal unabhängig, welche Partei der ist. Das fand ich auf jeden Fall sehr spannend.
Ja, das hat mich auch gefreut. Nein, ich glaube, es hat mehrere Ebenen. Ich glaube erstmal, dass Vertrauen eine der wichtigsten Währungen in der Politik ist. Und ich glaube, dass die Leute aus welchen Gründen auch immer, ich finde es nachvollziehbar, aber dass ich ein gewisses Vertrauen bei den Leuten genieße, dass ich irgendwie. Gibt es ja das berühmte Zitat von Johannes Rau aus seiner Berliner Rede im Jahr 2004, nicht stärkt das Vertrauen in Menschen mehr als die Übereinstimmung von Wort und Tat. So, und ich bin halt jemand, der probiert sich ja, also man kann auch nicht immer jedes Versprechen halten, man sollte auch mal aufpassen, was man verspricht, aber ich finde, man sollte zumindest sich Mühe geben, alles das, was man zusagt, irgendwie auch zu machen. So. Ich glaube, die Leute sind auch nicht blöd, die wissen auch, dass nicht immer alles geht und dass manche Dinge auch gar nicht gehen und vor allem vieles nicht über Nacht. Aber ich glaube, so einen grundsätzlichen Kompass zu haben, dass man irgendwie eine Haltung hat bei Fragen und die man auch nicht einfach aufgibt, ist wichtig. Und dass man auch sich manchmal sitzt, die kleinen Dinge einfach wirklich zu probieren, den Leuten eine Rückmeldung auf ihre Anliegen zu geben. Ich habe auch echt mir fällt es auch zunehmend mit mehr Ämtern und mehr Verantwortung schwierig, quasi all diese Vorgänge irgendwie nachzuhalten. Aber ich glaube, dass es schon wichtig ist, weil die Leute auch Feedback brauchen. Und zum anderen, da kommen wir heute auch noch drauf. Ich glaube, so ein gewisses Alleinstellungsmerkmal hilft dann natürlich auch ein Stück weit bei den Leuten im Kopf zu bleiben. Und da muss man schon sagen, ist das Tourette? Ja, Tourette. Das Tourette ein bisschen Fluch und Segen zugleich.
Da kommen wir gleich drauf, genau. Ich wollte gerade, wenn wir jetzt über dein Schaffen, unabhängig des Tourette sozusagen, gerade gesprochen haben und du ja gesagt hast, dass du auch so ein bisschen die Leute Fragen stellen und du auch Antworten gibst und das Ganze halt...
Manchmal jedenfalls, wenn ich Lust habe. Oder eine Vita-Cola dafür bekommen.
Ich habe auch schon was gelesen, so eine Art so Politiker zum Anfassen, ne, der dann halt auch gewillt ist, Fragen zu antworten. Da würde ich auch, wenn du gesagt hast, wir gehen da sicherlich auch nur kurz drauf, wollte ich ganz kurz auf dein Buch aufmerksam machen in dem Kontext. Ich halte das mal hier so in die Kamera. Ich hoffe, das funktioniert. Und zwar... Was machen Politiker eigentlich beruflich? Fragen an die da oben?
Ich kann gerade den Klappentext lesen, wenn du es so hältst.
Ach so, nee.
Ja, das ist hier eine Kamera und eine Kamera. Gut, ich bin die Kleine aus. Es ist auch schon ein bisschen älter, das gebe ich offen zu. Es ist von 2019 im Rowohlt Verlag, Rowohlt Taschenbuch erschienen. Ist auch bisher mein einziges Buch. Ich hätte super Lust, noch eins zu schreiben, weil sich natürlich seitdem auch viel getan hat. Aber ich glaube, das Buch hat mehrere Ebenen. Es hat natürlich eine persönliche Ebene. Ich ein bisschen was auch über mich, meinen Werdegang in der Politik erzähle, gleichzeitig aber auch so ein bisschen probiere, gerade jüngere Menschen so ein bisschen für Hintergründe und Sachfragen zu begeistern. Also ein bisschen scherzhaft mit dem Sammeln von Payback-Punkten, dem Vergleich zum Rentensystem, mal die Rentenformel erklären oder die Frage, warum man auch eine kritische Haltung zur direkten Demokratie einnehmen kann und woher das eigentlich unser indirektes repräsentatives System kommt, aber auch so grundsätzliche Fragen. Aller Art, die da von angefangen von Digitalisierung natürlich, wo ich nach wie vor von vielen für einen Experten gehalten werde, da auch schon sehr...
Stimmt das etwa, ne?
Ja, weiß ich gar nicht. Das ist ja immer, in Relation zu den anderen vielleicht, ne? Aber ich bin jetzt auch kein... Also ich glaube... Da kommt es auch nicht darauf an, dass man, ich muss jetzt selber nicht beim Chaos Computer Club jeden Code verstehen, so ungefähr. Aber ich glaube, ich kann das ganz gut einschätzen. Ja, aber worauf ich hinaus wollte, da sind auch schon, ich meine, das ist 5 Jahre alt, das Buch, und da sind auch schon genau immer noch die Fragen, die heute im Netz unsere Demokratie bedrohen, Fake News, Desinformation, Cyberangriffe, alles damals auch schon aktuell gewesen. Vieles davon ist jetzt nochmal auch mehr in den Köpfen der Leute. Also es sind sowohl so klassische Themen dabei, als auch Zukunftsthemen. Und es atmet halt so ein bisschen noch den Frust einer SPD, die unbedingt aus der GroKo heraus will. Wie soll ich sagen, das vergisst man heute schnell über den ganzen Debatten über Bundespolitik und die Ampel. Das ist auch damals irgendwie alle Leute keinen Bock mehr auf diese Koalition hatten und dass das vielleicht auch manchmal ein Teil der Projektion der Gesamtumstände ist, die man dann aufs Politische projiziert, dass man keinen Bock mehr auf irgendwas hat, weil dann irgendwie die da gibt's ja von Bulli Herbig aus Schule des Manitou, ne? Tramitz ist es ja, ne? Ist mit der Gesamtsituation
unzufrieden. Ja, mit der Gesamtsituation.
Und ich glaube, das ist ganz oft so, also dass viele Menschen, und es geht mir ja auch gelegentlich so, zumindest manchmal tageweise, man ist halt oft mal auch mit der Gesamtsituation unzufrieden. Und ob dann am Ende die Bundesregierung da tatsächlich dran schuld ist, das können wir im Laufe des weiteren Podcasts und Gesprächs noch herausarbeiten.
ich schreibe mir immer, bevor wir jetzt dann in Medias Res gehen und sozusagen den Elefanten im Raum schon auch gleich ansprechen, stelle ich mir halt auch immer, oder wenn ich dann Leute auch so ein bisschen recherchiere, finde ich dann auch Dinge, und die mich dann halt einfach auch an der Person auch so brennend interessieren. Und was ich total spannend fand, weil wir ja auch ein Videopodcast sind und die Leute uns auf Video gucken können, du hattest ja mal selber einen YouTube-Kanal oder hast
du? Ja, ich habe im Prinzip in einem mitgewirkt und einen mit selbst mitproduziert.
Also den ich gefunden hatte, war Tourette-Kette.
Genau, Tourette. Also vielleicht erzähle ich kurz die Geschichte.
Ja, gerne.
Also die Sache fing eigentlich an mit Hyperbole. Da habe ich mitgemacht, da war ich einer derer, die mitgemacht hat von Frag ein Klischee. Frag ein Klischee war von Hyperbole und hat damals auch, ich glaube, 2014 oder 2013, jetzt 15, irgendwie sowas, auch einen Grimme Online Award gewonnen, weil die versucht haben, auf eine lustige Art und Weise in YouTube über Klischees aufzuklären. Und ich war halt eben für das Klischee Tourette da. Die hatten noch einen Priester, Leute aus der LGBTIQ-Community, also sehr breit, bis hin auch zu einem sehr umstrittenen Beitrag damals über einen Pädophilen. Einfach Leute mit klischeehaften Fragen konfrontiert. Und das war, glaube ich, ein sehr lehrreiches Format. Und darauf und da kam mein Kontakt eben zu zum Thema YouTube und vor allem zu Hyperbole.
Hyperbole.
Und wir haben dann es begab sich zu einer Zeit, als die Öffentlich-Rechtlichen sich anschickten, ein jüngeres Publikum erreichen zu wollen. Ja. Nee, das war damals so die Zeit der Funkgründung. Und wir haben damals gepitcht mit der Idee von Tourettecat. Auch die Zusage bekommen. Und dann war ich quasi eins der Gründungsformate von Funk. Und da haben wir lustigerweise aber eigentlich selten, also manchmal schon auch, über mein Tourette geredet, sondern das Tourette war eigentlich eher, es war so ein bisschen vom Setting her, es war so alles sehr schick und ich hatte einen Anzug an und eine Zigarre und so ein Whiskyglas und es lag es hing so ein Gemälde an der Wand und so ein Bärenfell auf dem Boden. Wir haben so ein bisschen diese Etikette und Benimmratgeber auf die Schippe genommen und ich habe so ein bisschen, ja, Fragen der Zuschauerinnen und Zuschauer beantwortet, des Publikums in Bezug auf, ja, alles möglich, alle Lebensarten, irgendwie vom Bewerbungsgespräch, wie verhalte ich mich richtig, bis hin zu, ich habe irgendwie Probleme, meinen Eltern irgendwie von privaten Dingen was zu erzählen, mich zu outen und also wirklich, war lustig. Also, und ich habe das halt immer sehr mit Humor genommen und mich selber auch selbstironisch, genau, und das war eigentlich schon, gut. Ich fand es eigentlich immer ganz gelungen.
Ich habe mit meiner Frau drüber gesprochen und dann habe ich gesagt, ja, der hat ja auch so ein YouTube-Format gemacht. Und dann sagt sie, ach ja, was hat er denn da gemacht? Und dann dachte ich so, wie beschreibe ich das jetzt? Also theoretisch, etwas exorbitanter Tourette-Patient erklärt das Leben und das auf so eine Art künstlerische Art und Weise. Ich wusste gar nicht, wie ich das erklären soll.
Ja, es war ein eigenes Format. Also war auch ein Humor, der war... Also lustigerweise, wir hatten ja auch so politisch zusammen, wir haben uns auch ein bisschen mal über Erdogan lustig gemacht und so. Also das war schon irgendwie eine Mischung aus Satire, es war auch politisch. Es hat auf jeden Fall Spaß gemacht und ich fand es lustig, aber ich glaube, es war schon auch komplexer Humor. Es war auch nicht immer zu einfach, es war auch manchmal so ein bisschen Ironie dabei und sagen wir es mal so, es gab schon Formate, die wurden häufiger geklickt, aber Es war innerhalb der Funkfamilie nicht das Erfolgreichste, aber es war eins, was eine, also schon eine treue Community hatte und auch Leute, die es wirklich gefeiert haben, weil es doch, ja genau, es war, ich glaube, es war was Besonderes.
Würdest du denn sagen, das ist jetzt so ein schwarzes Loch in deinem Leben und sagst, das willst du gar nicht für auf angesprochen werden? Oder
wieso? Ganz und gar nicht. Nein, ich glaube, alles hat seine Zeit und das war cool und es muss nur irgendwie weitergehen. Ich habe schon damals für mich, also gefremdet ist das falsche Wort, aber ich habe auch einige Leute aus dieser Zeit, mit denen ich immer noch viel Kontakt habe und mit denen ich befreundet bin, also Martini und Kim zum Beispiel, die hat damals ja auch angefangen in dem Zuge, die war auch eins der Gründungsformate von Funk damals mit, ich glaube, auf Klo. Auf Klo war das damals, was sie als erstes gemacht hatte. Und dann kam MyLab. Oder alles, ich weiß es gar nicht mehr, ja. Und damals waren viele spannende Leute dabei, die teilweise heute noch YouTube machen, teilweise aber auch ganz andere Sachen im Fernsehen unterwegs sind und die sich alle toll entwickelt haben. Nur manche sind auch noch bei YouTube geblieben, aber ich glaube, ich war damals schon, ich erinnere mich noch an ein Zusammentreffen mit, sie ist ja mittlerweile auch schon, sie in YouTube-Rente mit Cold Mirror und ich habe da viele Leute kennengelernt, auf dem Webvideopreis und so, aber ich glaube, ich war jetzt nie so ein, aus dem Gefühl her, so ein YouTuber. Mhm. So, ich habe das mal gemacht, 2 Jahre, und es war eine coole Zeit und ich habe da viel mitgenommen auch, aber das war klar, dass das so, ich bin so jemand, der so gern auch so Projekte macht, genauso wie mit diesem Buch. Also ich meine, ich habe das Buch gerne geschrieben und ich würde vielleicht auch nochmal ein zweites schreiben, aber würde ich jetzt sagen, ich will Autor werden? Ich meine, ich habe ja auch ein Theaterstück irgendwie dann mal eine Weile mitgemacht, jetzt, was theoretisch auch immer noch läuft. Dieses Jahr jetzt aber noch nicht gespielt. Letztes Jahr auch in Wien gewesen, am Volkstheater. Ich mache halt gern auch mal was anderes. Also, oder bin vielseitig, würde ich sagen. So, und ich glaube, da mal immer sich in neuen Dingen auszuprobieren. Vielleicht mache ich irgendwann ja auch mal Musik oder so. Musik mag ich ja auch sehr gern. Haben wir das Thema, hat es ja auch schon angesprochen. Und ich glaube, das ist eine Episode, die würde ich nicht missen wollen, ganz und gar nicht. Es war eine tolle Erfahrung. Aber ich wollte nie YouTuber werden, sondern ich habe schon auch immer irgendwie, das Politische hat mich interessiert. Vielleicht, wenn ich irgendwann keine Politik mehr mache, vielleicht kehre ich dann zumindest in irgendein Videoformat zurück als Polit-Satiriker oder sowas. Ich glaube, das ist ja, die Mischung wäre dann zu die Partei, aber das ist jetzt, ich bin lieber in der SPD.
Ich würde jetzt mal darauf hinweisen, dass die Leute, die jetzt bei YouTube uns zuschauen, wahrscheinlich schon ganz genau gesehen haben, um was es heute dann primär geht. Die Leute, die uns zugehört haben, können es sich wahrscheinlich auch schon erahnen. Und zwar bist du jemand, der Tourette hat. Und dann fragt sich natürlich, also was ich mich auch als Erster gefragt hatte, wie funktioniert das, wenn man Landtagsabgeordneter ist und Tourette hat?
Ja, also der große Vorteil ist ja erstmal als Landtagsabgeordneter funktioniert, also funktionieren ist natürlich auch ein schwieriger Begriff, weil, also was, die erste Frage ist ja, was muss man denn als Abgeordneter? Also als Abgeordneter muss man ja erstmal gar nichts. Also das Schöne ist ja ein Mandat, also das Allerschönste daran ist ja, dass die Mandatsausübung aus gutem Grunde verfassungsmäßig ja frei ist. Also was ich mache und was ich nicht mache, obliegt ja erstmal im Zweifel mir. Ich meine, klar, es ist schon wichtig und gut, wenn man irgendwie zu den Sitzungen hingeht und dann Abstimmungen teilnimmt. Und ne? Noch besser ist es auch, wenn man ab und zu mal einen Antrag schreibt oder eine Rede hält. Ne? Auch das soll hilfreich sein. Aber grundsätzlich, also die Art, wie ich quasi meinen Job gestalte, obliegt schon viel mir. Und das ist also das ist ein hoher Freiheitsgrad. Das ist auch Fluch und Segen zugleich. Aber ich glaube, der eigentliche Hauptknackpunkt ist ja, und da würde ich anfangen, ist vielleicht die Frage, wie kommt man in das Amt und gibt es da gewisse Vorurteile, vielleicht auch Vorbehalte? Man muss ja gewählt werden, also sowohl von der eigenen Partei, mit einer Nominierung für den Landtag, für die Kandidatur, als auch natürlich von den Bürgerinnen und Bürgern, von den Menschen, die wahlberechtigt sind. Und da gibt es natürlich durchaus würde jetzt sagen, 100% Zustimmung kriegt man eh nie, aber wenn man dann schon noch offensichtlich eine Tourette hat, muss man also unter Umständen Leute vielleicht auch mehr denn je überzeugen, dass man irgendwie die richtige Person für so einen Job ist. Mhm. Und es kann schon noch anstrengend sein.
Wenn wir mal kurz an den Anfang von deiner Krankheit gehen, wann hast du das bemerkt, wann hast du das bekommen, wie bist du damit am Anfang umgegangen und wie hat sich dein Leben geändert?
Also die ersten Ticks habe ich so mit 6 gehabt. Das ist auch so die Zeit, wo Tourette üblicherweise beginnt, wenn man es dann bekommt. Und da war jetzt aber noch nicht so klar, dass das Tourette war. Das war kurz vor, da hat meine Mutter auch noch gelebt. Meine Mutter ist ja früh verstorben. Und dann kam ich zu meinen Großeltern und die sind dann mit mir eigentlich von Ärztin zu Arzt, zwischen Neurologie, Kinderarzt und so getingelt, Jugendkinder, Psychotherapie und haben da geguckt, was können das denn alles sein, was hat der Junge denn? Und das hat dann auch eine Weile gedauert, bis mich dann, fünf, sechs Jahre später dann in Göttingen, dort war damals der führende Arzt auf dem Gebiet, der Professor Dr. Rothenberger, die hat mir dann das Tourette diagnostiziert. Und ich glaube, zwar, das kann man sich heute gar nicht mehr so vorstellen, also Erinnerungen davor habe ich gar nicht so groß, weil ich sage mal, das, was man an Erinnerungen vom dritten, vierten Lebensjahr da hat, ist ja eh, ich sag mal, das meiste, da denkt man sich zu erinnern, und das haben mir die Eltern erzählt. Genau. Und ich kenne mich ja quasi so, ein bewusstes, mich selbst reflektiert wahrnehmen, gibt es eigentlich nur mit Tourette. Und insofern ist das ist auch... Das hat auch Vorteile, weil man natürlich nicht so, also ich glaube, es ist anders, als wenn man mit so einer Krankheit aufwächst, mit so einer Krankheit durch die Pubertät geht, sein Charakterbild erwachsen wird. Ich glaube, dann entwickelt man einen anderen Umgang mit dem Tourette, als man es jetzt beispielsweise entwickelt, wenn man aufgrund von einem Unfall mit 35, was ich jetzt heute bin, eine Querschnittslähmung erleidet und im Rollstuhl sitzt. Mhm. So, ich glaube, es ist was anderes. Weil man natürlich, also es gibt jetzt so kein klassisches Vorher-Nachher, es ist kein klarer Cut, sondern es ist sowas, was sich mit dem Charakter mitentwickelt. Und aber auch das muss nicht unbedingt gut funktionieren. Also es gibt viele, und das sage ich auch relativ deutlich, ist mir auch wichtig, also nur weil ich da so offen drüber sprechen kann und auch da meinen Weg mitgegangen bin, wie man jetzt sagen kann, oder einen guten Weg auch damit mit dem Umgang, einen guten Umgang damit habe, es gibt immer noch sehr viele Betroffene, mit einem großen Leidensdruck. Es gibt immer noch sehr viele Betroffene, die nicht gerne in die Öffentlichkeit gehen, die Öffentlichkeit scheuen, die sich eher zu Hause einigeln, für die Einsamkeit ein großes Problem ist, die im Job gar nicht ankommen können. Und ich glaube, da ist es immer noch notwendig, Aufklärungsarbeit zu treiben. Und ich glaube, da kommen wir nochmal zurück zu dem früheren Zeitpunkt in der Kindheit. Ich glaube, das ist der große Unterschied zu heute. Ich meine, wir sind immer natürlich lange noch nicht da, wo wir sein sollten, was das Thema Inklusion angeht, was das Thema Aufklärung und Awareness auch für das Thema Tourette angeht. Aber dass es bei mir diagnostiziert wurde oder dass es bei mir anfing, das ist jetzt bald 30 Jahre her. Mhm. Und damals, da gab es jetzt, also heute gibt es auf YouTube ja schon fast zu viel Tourette. Mhm. Und manches ist auch vielleicht gar keins, sondern eine funktionelle Tickstörung. Aber da kommen wir wahrscheinlich später
noch zu. Da kommen wir gleich drauf, ja.
Aber heute, wenn man heute auf der Straße mal 50% der Leute fragt, 50% der Leute wissen wahrscheinlich, was Tourette ist. Sie haben vielleicht eine falsche Vorstellung davon, was es ist. Oder 70% wissen es, die assoziieren es vielleicht mit was Falschem, aber die sind grundsätzlich erstmal, die wissen, dass es das gibt und die würden jetzt vielleicht auch nicht unbedingt geschult empathisch reagieren, wenn sie jemandem gegenüber sitzen in einer Straßenbahn, aber das hat damals niemand gewusst. So, war einfach eine andere Zeit.
Genau,
so.
Ich würde gerne gleich auch noch mal ganz kurz auf die Zeit eingehen. Aber
wie rede ich zu lange?
Nein.
Berufskrankheit.
Nein, der Punkt ist, ich habe gleich keine Vita-Cola
nachschenken. Ja.
Deswegen machen wir eine kurze Pause zum Nachschenken und sind gleich wieder da.
Sehr gut, bis gleich.
Okay, da sind wir wieder. Wie die Pausen sind immer die schönsten. Ich habe schon noch ein bisschen was nachgeschenkt. Gerade eben haben wir über das Schlossgrabenfest gesprochen. Es war
Hessens
größtes Musikfestival.
Größtes Innenstadtmusikfestival.
Genau. Wir waren an dem Punkt gewesen. Wir waren an dem Punkt gewesen und da fiel mir dann halt auch die Frage ein, weil du ja sagtest, das hat sich dann auch so entwickelt. Also was mir so auf der Seele brennt, war auch noch die Frage, hat denn die Ausprägung, die du jetzt in Tourette zeigst oder was die Leute jetzt auch auf dem Video sehen können, war die mit 6 Jahren schon 1:1 genauso?
Nee, ist aber auch nicht untypisch. Also, dass sich so Ticks kommen und gehen, also sie verändern sich in Intensität und in der Art. Also, man unterscheidet grundsätzlich zwischen motorischen und vokalen Ticks und dann nochmal in einfach und komplex. Also einfache Laute oder eher so Satzfragmente oder sowas sind so komplex beziehungsweise einfache motorische vokale Ticks und dann so Bewegungsabfolgen, Kopfwerfen oder mit dem Arm. Das begleitet mich auf jeden Fall schon seit ich 6 bin, aber wie gesagt, da sind auch immer mal welche dazugekommen, welche weggegangen. Und jetzt, wo ich dran denke, also so Nase hochziehen war so eines der ersten Sachen, nur das mit dem Kopfwerfen, das hatte ich schon relativ früh. Und seitdem ist da so ein bisschen auch eine kontinuierliche Veränderung dabei gewesen. Und ja, natürlich so kleine, ist immer so ein bisschen wie Konjunktur. Ne? Es gibt so lange, lange Wellen und kurze Schwankungen um den Trend. Also es ist auch mal irgendwie in stressigen Zeiten mal irgendwie wochenweise ein bisschen mehr oder auch mal monatsweise oder im Wahlkampf oder so. Da kann es schon sein, dass ich mal gestresster bin, dass es mehr ist. Und gleichzeitig gibt es auch wieder ruhigere Phasen in Sommerferien oder so, wenn man im Urlaub ist oder ein bisschen abschalten kann. Und genauso ist es auch, wenn ich ein Buch lese und bin wirklich konzentriert, ist deutlich weniger. Oder auch, wenn ich am Pult stehe, wenn ich im Landtag eine Rede halte. Also, wenn ich entspannt bin und die Rede gut läuft, dann schaffe ich schon sehr wenig Ticks. Aber manchmal in so Sprechpausen oder wenn ich mal ein Stück trinke und mal absetze in einer 10-Minuten-Rede, merkt man es schon deutlich, dass ich da aus dem Flow komme.
Viele Leute denken ja, wenn die da so YouTube-Videos gesehen haben, die denken ja immer, dass du lauter Schimpfworte rufen müsstest und so, dass man diese typische
Kopfhörerlinie hat. Da sind wir beim Thema Frag ein Klischee. Mhm. Das ist ja, glaube ich, auch eine der wichtigsten Aufgaben. Also das, was ich schon sagte, viele Leute wissen heute, was Tourette ist. Erstmal gut, weil ich glaube, wir müssen Awareness dafür schaffen, dass das gibt und dass dann irgendwie die Leute, die vielleicht also in der Öffentlichkeit einfach nicht so angestarrt werden oder einfach ja, vorurteilsfreier ihnen gegenübergetreten wird. Und das bedeutet auch zum ersten Mal natürlich Ausräumen von Klischees. Also, ja, das mit der Kopfhörerlinie hat der Vorteil mit dem, dass die Leute die ganze Zeit irgendwie Schimpfworte rufen. Das hat sich jeder im Kopf abgespeichert. Vorteil davon ist, alle wissen jetzt, was Tourette ist. Nachteil ist, alle wissen nicht richtig, was Tourette ist, weil eben tatsächlich das auch nur bei einem kleineren Teil der Betroffenen tatsächlich die Hauptausprägung oder eine Ausprägung ist. Es gibt halt noch ganz viele andere Formen und auch andere Intensitäten. Und ich glaube, alle davon haben halt natürlich unterschiedliche Auswirkungen auf den Alltag und das Zusammenleben und Zusammenarbeiten mit einem Menschen mit Tourette. Und ich glaube, wir müssen da ehrlich halt eben alle Facetten ansprechen. Und den Leuten aber auch ein Stück weit die Angst nehmen davor, eine falsche Frage zu stellen. Weil ich glaube, es geht ja immer darum, dass man auch Betroffene fragen kann zu Tourette oder zu jeglicher anderen Form auch von Behinderung, aber eben respektvoll. Und ich glaube, darum geht es auch. Und das ist mir auch immer wichtig. Und deswegen habe ich diese Formate auch gemacht. Ich glaube, es ist wichtig, dass man über Dinge spricht. Ich finde wichtig, dass man über alles spricht. Aber ich finde wichtig, dass man es respektvoll tut. Und ich glaube, das trifft ja auf ganz viele Debatten, nicht nur in Inklusion, sondern auch auf das, was wir in anderen gesellschaftlichen Themen im Bereich, gerade im Bereich Migration und Integration, glaube ich, ist es auch wichtig, dass wir über alles sprechen. Nur ich glaube, dass wir es respektvoll tun müssen. Und genau das ist, glaube ich, das, was mir an vielen Debatten in unserer Gesellschaft, glaube ich, fehlt. Und dafür werbe ich quasi, also insbesondere in Bezug auf Tourette, aber natürlich politisch auch darüber hinaus. Ich glaube, wir müssen, es gibt keine Frage, die zu blöd ist, um die zu stellen, wenn man an einer ehrlichen Antwort interessiert ist. Und wenn es nicht darum geht, irgendjemanden mit der Frage schon bloßzustellen oder irgendwie zu verletzen oder die Frage irgendwas insinuiert und im Unterton unterschwellig schon eigentlich die Antwort mit, die man vorgegeben haben möchte, transportiert. Und ich glaube, das ist wichtig und auch deswegen machen wir das heute und weil ich gerade eine Cola gekriegt habe.
Ausschließlich. ich muss sagen, also ich kenne auch andere Ausprägungen von Tourette, alleine weil das halt bei mir auf der Arbeit halt auch war und da muss man sagen, waren halt auch Ausprägungen dabei, die gar nicht so funktional gewesen wäre, irgendeine Arbeit zu machen. Ne? Also die waren so blockiert durch ihr Tourette. Da finde ich das schon spannend, wie das bei dir läuft.
Nee, es ist ja, und vor allem, ich glaube, das muss man auch nochmal richtig zu sagen, es ist ja ganz oft auch eben, ich sag's mal so plump, mit dem Tourette nicht getan. Man hat, also Tourette ist eine Geschichte mit sehr viel, ich sag mal, klassischen Komorbiditäten, also klassische andere Krankheitsbilder, die mit auftreten. Und das ist bei vielen Problemen.
Magst du da ein paar benennen?
Ja, gerne. Ich würde gerade, bei mir ist es ganz klassisch, ich sag mal, wahrscheinlich das harmlosere einfach nur, ich habe das halt gepaart mit ADHS, so, das ist jetzt auch nicht immer nur schön, aber das ist, damit kann man leben. Ganz viel ist aber auch Angststörungen, Zwangsstörungen mit dabei, auch Depressionen. Und da sind wir natürlich schon wieder gleich, also bei einer ganz anderen Geschichte. Und deswegen bin ich mir dann, also ich kenne auch andere Betroffene, bei denen am Ende natürlich das Tourette mit ein Auslöser ist, warum man sich quasi schwer tut im Arbeitsleben beispielsweise oder im Rausgehen schon. Aber es hat dann ganz oft auch eben was damit zu tun, dass das zusammen mit einer Angststörung, zusammen mit einer Zwangsstörung kommt. Und das sind ja auch Dinge, wo wir aus gutem Grund Psychotherapie brauchen und man den Leuten Hilfe vorhalten muss. Die Leute brauchen Therapien. Und da geht es dann ganz oft auch eben nicht alleine darum, dass man mit dem Tourette klarkommt, sondern eben auch mit den Begleiterscheinungen. Und wenn man so ein komplexes Krankheitsbild hat, ist es, wie soll ich sagen, da ist es halt eben mit, haha, ruft halt manchmal Arschloch, aber ist ja eigentlich ganz witzig, aber ansonsten ist es ja ganz normal, ist es dann halt auch nicht getan. Insofern brauchen wir neben dieser Entstigmatisierung auch kann natürlich immer ein Verständnis dafür, dass es sich da ganz oft um Betroffene halt, die handelt, die auch noch andere Päckchen zu tragen haben.
Ich habe in dem Kontext, fällt mir ein, und das ist natürlich dann auch wieder so ein bisschen politisch, aber ich glaube, dass du das ganz gut beantworten kannst oder da auch eine Meinung zu hast. Zum einen die Frage ganz allgemein, warst du schon mal klinisch deswegen gewesen? Und die andere Frage, wie empfindest du denn die aktuelle medizinische, psychiatrische Versorgung? Vielleicht auch im Hinblick auf Tourette, aber ganz allgemein? Weil damit bist du ja wahrscheinlich allein selbst schon konfrontiert gewesen durch deine Krankheit.
Also oder? Tourette ist ja schon relativ speziell. Es gibt in Deutschland, und zwar damals, als ich gesagt habe, Professor Rothenberger hat mich in Göttingen diagnostiziert. Der ist mittlerweile in Rente. Mittlerweile ist das, ich sag mal, die wichtigste Tourette-Ambulanz und die bekannteste an der MHH, an der Medizinischen Hochschule in Hannover. Da ist Professor Dr. Kirsten Müller-Fahl, die so die Koryphäe in Deutschland ist, was die Forschung angeht, die dort so ein bisschen den Hut auf hat, auch bei der Tourette-Gesellschaft im Beirat ist und dort auch sich sehr für die Interessen der Menschen mit Tourette einsetzt. Das ist alles natürlich schön und gut, aber dass man so jetzt gute Ambulanzen oder Beratungssachen in der unmittelbaren Nähe hat, ist schwierig. Also meistens ist es immer noch relativ bei Tourette weit zu fahren. Das ist ein Problem natürlich. Gleichzeitig, und da sind wir jetzt, also da gehen wir, glaube ich, so ein bisschen jetzt eher in das allgemeine Problem. Es handelt sich ganz oft um junge Menschen. Also weil natürlich die, also gerade am Anfang, wenn das mit dem Tourette neu ist, auch der Bedarf von Anfang an eben eine Betreuung, eine Begleitung, eine Therapie möglicherweise anbieten zu können, enorm wichtig ist. Und gerade junge Menschen haben jetzt auch nach der Corona-Pandemie, sehen wir es ja auch häufig, dass hier psychische Leiden ohnehin anwachsen. Da sind wir jetzt auch also völlig weg vom Tourette, sondern einfach allgemein. Und dass es da zu wenig Plätze gibt, dass die Wartelisten lang sind, das ist ein Problem. Und das ist was wir auch, also was ich nicht nur persönlich von Betroffenen mitbekomme, sondern natürlich auch politisch ein Thema ist. Und hier werden wir in den nächsten Jahren auch noch einiges zu tun haben. Gerade jetzt hat die Bundesregierung Karl Lauterbach auch angekündigt, dass er noch eine Suizidpräventionsstrategie auf den Weg bringen will, weil wir auch hier sehen, dass wir einfach erschreckend hohe Zahlen haben in dem Bereich
Suizid. 9.000 Suizidtote jährlich in Deutschland.
Und das ist einfach tragisch, dass es hier an der Stelle wir als Gesellschaft noch so viel tun müssen, um bei der seelischen Gesundheit. Mhm. Und ich glaube, dass das dass es bitter ist, dass wir erst auch wieder durch so eine Pandemie aufgerüttelt werden müssen, dass wir soziale Wesen sind, die Interaktion brauchen, die Kontakt brauchen, die Zuwendung brauchen. Und wenn wir daraus nicht die richtigen Schlüsse ziehen, also dann muss ich sagen, ja, dann brauchen wir uns nicht wundern, dass diese Gesellschaft am Ende auch nicht gut zusammenhalten kann und nicht sowas wie Solidarität entwickelt, weil es ist jetzt auch als Aufgabe von uns als Gesellschaft, nicht nur Politik, sondern auch gesamtgesellschaftlich, einen Weg zu finden, wie wir mit dem steigenden psychischen Druck aus verschiedenen Richtungen, insbesondere aber auch nach der Pandemie bei jungen Leuten einfach umgehen. Und da finde ich das schon bezeichnend, dass man da der Gesundheitsbereich ist da einfach in vielerlei Hinsicht bezeichnet. Mhm. Also wenn man mit der kassenärztlichen Vereinigung spricht, ist immer alles überversorgt eigentlich gefühlt. Und wenn man sich draußen die Realität anguckt, sind eigentlich überall Schlangen oder Wartelisten oder selbst die Wartelisten sind zu. Und das ist im Bereich der Psychotherapie genauso wie im Bereich der kinderärztlichen Versorgung. Da läuft
auch
das falsch.
Dramatik, ne?
Ja, also natürlich, genau. Also gutes Beispiel hier in der Kinderklinik in Darmstadt ist ja auch ein Projekt Anna, alles nur nicht aufgeben. Ich kenne das, ich da einerseits schon mal für eine Spendengeschichte war, andererseits mal auch mit meinem Sohn schon in der Kinderklinik war und da ist das ist ja, die sind da quasi mit drin untergebracht. Und wenn man dann mal fragt, also was die für einen Zulauf haben an jungen Leuten, da ist immer belegt, da gibt es nie einen Platz. Und die könnten auch das Doppelte und Dreifache belegen. Und gleichzeitig ist auch die, selbst für die knappen Plätze, die es gibt, die Finanzierung immer so sehr auf Kante.
Ich würd gerne, weil du gerade das auch mit den Jugendlichen angesprochen hast, so ein bisschen den Bogen schlagen, so ein bisschen durch dein Leben zu rauschen. Und da dachte ich mir so, wie muss es einem Jugendlichen gehen, der Tourette hat, der in, was weiß ich, eine neue Schule kommt, eine neue Klasse kommt? Bist du da, was hast du für Erfahrungen gemacht? Wurdest du da gemobbt oder war das alles kein Problem?
Also ich bin eingeschult worden in der Morneweg-Schule. Morneweg-Schule in Darmstadt und dann direkt zum zweiten Schulhalbjahr nach Rostock gewechselt, nach dem Tod meiner Mutter. Ich hatte immer einen sehr engen und guten, stabilen Freundeskreis. Ich glaube, das hat mir viel geholfen. Ich glaube, gerade am Anfang in der Grundschule, Kinder haben ja irgendwie so was, wie soll ich sagen, auch in der Rückschau heute, wo ich selber welche habe, sehe ich das ja, Kinder sind ja unglaublich gemein und unglaublich liebenswürdig zugleich. Also Kinder schaffen ja es die unglaublichsten, also durch ihre direkte, unvoreingenommene Ansprache, gleichzeitig auch durch eine freche Art und was Gemeines, aber gleichzeitig auch durch so eine herzerwärmende Freundlichkeit dahinter irgendwie, dass das so gerade bei ganz Kleinen das irgendwie nicht so wie, also ja, also man verklärt es vielleicht auch in der Rückschau, aber auch nicht so als Mobbing empfindet, sondern es wird halt immer auf allen so ein bisschen darum gehackt. Und wenn es ist, dass man irgendjemand mal wegen seinem Namen hänselt und Sachen hinterher ruft auf dem Schulhof. Also ich habe es in der Grundschule jetzt nie als so schlimm empfunden. Auch weil es, also...
Oder als Jugendlicher.
Ja, genau. Es hat sich auf jeden Fall ein bisschen noch verändert. Es gab auch nicht schöne Situationen. Aber ich glaube, also erstmal festhalten, also ist, glaube ich, total wichtig, auch als empowerndes Element, eine Familie, die sich kümmert, die auch hinterher ist und natürlich auch ein enger Freundeskreis, der immer zu einem steht. Ich hatte mal jemand zu mir auf einer Party gesagt, warum ich eigentlich ohne Helm hier rumlaufen darf. Und ich meine, also, okay. Ich meine, sehr assi, hat mich auch echt sauer gemacht, zumal es natürlich auch völlig Quatsch ist und vor allem zeigt es ja auch, dass man irgendwie offensichtlich Helm verbindet man ja immer dann eigentlich grundsätzlich mit jemandem, der Epilepsie hat. Und auch da ist es ja heute so, dass das nur bei wirklich schwersten Fällen noch so ist, dass man da im, also es ist ja auch kein Helm in dem Sinne, sondern es ist ja so ein Stoßschutz für den Fall eines Anfalls. Und weiß gar nicht, wo ich da anfangen soll, aber das ist mir schon auch passiert. Und weil du das vorhin ansprachst, deswegen finde ich das eigentlich eine der, weil da sieht man wieder, wie kontextabhängig so die Wahrnehmung von solchen Sachen ist. Auf einer anderen Party, in dem von dir schon angesprochenen Offenbacher Robert Johnson, ist mir mehr als einmal Folgendes passiert, dass mich irgendwie auf dem Gang zur Toilette Leute angesprochen haben, ob ich irgendwie
Pillen dabei.
Ja, genau. dann habe ich gefragt, nee, bin jetzt auch irgendwie irritiert, habe ich irgendwie einen Pulli an, steht ein Dealer drauf oder, ja nee, wir haben dich beim Tanzen gesehen, du gehst so geil ab und sind halt voll auf der Suche. Also Entschuldigung, falsche Adresse, ich habe Tourette. Und dann waren die Leute, ist ganz lustig, weil die Leute waren dann peinlich beschämt, ne, weil sie sind natürlich in ihr, super, da vorne habe ich gesehen, ey, guck mal, wie der abgeht, der hat bestimmt eine Pille genommen, da können wir mal fragen. Und dann so diese Antwort, nee, sorry, also ich habe 4 Bier getrunken, das Tourette. Und die Leute sind natürlich auch so, also einerseits bei dem vermeintlichen Versuch, Drogen zu kaufen von einem Fremden, ertappt und dann auch noch ins Fettnäpfchen, dass sie quasi in Anführungszeichen die Sorge machen, dass sie da gerade jemanden irgendwie, neudeutsch, ableistisch beleidigt haben. Insofern, ich stand drüber, da war ich ja auch schon ein bisschen älter, war ich 20 oder so, aber es sind natürlich Geschichten, da schmunzel ich heute sehr drüber. Und es ist ein Stück weit auch amüsant, weil es natürlich auch zeigt, dass die Leute je nach Kontext irgendwie was völlig anderes assoziieren können mit irgendwie ausschweifenden Bewegungen. Dass das natürlich in einem Club oder auf einem Festival irgendwie als völlig, völlig normale Verhaltensweisen irgendwie, also normal im weiteren Sinne jetzt wahrgenommen wird, aber und man was gleich was ganz anderes damit verbindet, als man es vielleicht jetzt in der Straßenbahn tut morgens im Berufsverkehr. Und gleichzeitig zeigt es aber auch, dass selbst in der Techno-Szene offensichtlich wir noch ein bisschen Aufklärungsarbeit leisten müssen. Dein Klingelton, vorhin hat dein Handy, ist das Ten Snake?
Nee, das ist tatsächlich irgendwas von Samsung.
Ja, das klang aber wie Ten Snake.
Genau,
ja, das kann ich sagen. Ten Snake ist eigentlich sehr netter. Mit dem haben wir auch mal über Tourette unterhalten. Tatsächlich im Robert Johnson.
Ach. Ja. Ich habe gerade, weil du auch das mit dem Techno gesagt hast, es gibt tatsächlich im Moment Bemühungen seit einem Dreivierteljahr in Berlin. Das nennt sich Mental Rave Network.
Ah, okay.
Und haben eine Psychologin und noch wer hat das gemacht, und da geht es halt auch darum, so die Awareness zu schaffen, dass halt gerade in diesen geschützten, mehr oder weniger geschützten Techno-Räumen, wo halt Partys gefeiert werden, halt auch da für dieses Mental Health hat auch Awareness geschaffen werden soll, wo dann auch die nicht nur die Tänzer und Leute, auch unter anderem die DJs angesprochen werden, auch da geht es dann um Konsum und um aber halt auch so dieses ganze, ich sage immer Techno-Zirkus dazu, was halt dazugehört, ne, dieses viel Reisen, viel unterwegs sein, immer neue Leute, immer gut drauf sein und so weiter. Da gibt's gerade Bemühungen. Ich habe jetzt diesen Monat auch noch ein Gespräch mit einem bekannten Techno-Act aus Berlin, der tatsächlich da auch mit mir nochmal drüber sprechen will, der halt auch sein eigenes Säcklein zu tragen hat, der auch dann schon depressiv war und solche Sachen. Weil es ist halt immer echt eine komische Kiste, wenn du auf der einen Seite irgendwie groß gefeiert hinter der Bühne stehst und Platten auflegst und dann gehst du von der Bühne und brichst halt einfach zusammen und sagst, was mache ich eigentlich? Und ja, aber das ist ein anderes Thema. Was mich auf jeden Fall noch in dem Kontext interessieren würde.
Aber es ist wichtig, dass ein Satz dazu, aber es ist wichtig, dass man es angeht. Ich habe jetzt auch die Tage tatsächlich im Tagesspiegel Ähnliches gesehen. Da geht es ja um die Frage von, ich sag mal, als Sozi sage ich ja immer, Arbeitsbedingungen, also wie wird eigentlich auch mit den Leuten umgegangen. Und da meine ich jetzt nicht nur die Leute, die ganz prominent vorne stehen und auflegen, sondern auch mit den Leuten, die an der Tür sind, an der Bar, die den ganzen Müll danach sauber machen. Und da ist jetzt auch nicht immer alles nur bunt geschmückt und alle haben sich lieb und es ist Jubel, Tubel, Heiterkeit, sondern auch da gibt es echt die dunklen Seiten der Szene und dass man auch das mit auf dem Schirm hat und da sich was tut, ist, glaube ich, wichtig. Auch diskriminierende Praktiken an der Tür sind sicherlich auch, kann jeder ein Lied von singen in verschiedensten Hinsichten. Da ist auch nicht immer alles nur nett.
Das stimmt. Ich fühle mich so ein bisschen als so ein Fürsprecher für platte Fragen, weil ich glaube immer, dass die Leute das halt auch interessiert, auch wenn ich natürlich allein vom Berufsbild, also von meinem Berufsbild halt damit sicherlich umgehen kann. Aber ich kann mir vorstellen, dass es die Leute auch ganz besonders vielleicht interessieren würde, wie du als Familienvater das Tourette erlebst, beziehungsweise wie deine Familie und deine Kinder, vielleicht wenn du die zur Schule bringst und so weiter, ob du damit irgendwas konfrontiert bist oder ist das alles wirklich so, ja, wenn man einmal Aufklärung betrieben hat, dann ist das alles kein Problem.
Ja, also lustigerweise würde ich meine Partnerin ohne Tourette ja gar nicht kennen. Das ist zufällig, weil wir uns ja in Berlin kennengelernt haben. In der Straßenbahn tatsächlich. Und sie, also wir sind ins Gespräch gekommen, weil sie mal irgendwann auch ein YouTube-Video von mir gesehen hatte. Und wenn wir quasi nicht über das YouTube, also wenn wir quasi nicht über, also das war quasi unser erster Kontakt oder der Grund unseres ersten Gespräches. Und insofern hat das ja also da auf jeden Fall einen positiven Teil zu beigetragen. Genau, und ohne sie hätte ich auch keine Kinder. Meine Kleine ist 1, mein Großer ist 3. Die Kleine kriegt das noch nicht so mit. Aber der Große artikuliert das natürlich und der weiß auch, dass ich Tourette habe und dass ich dann halt nichts für kann. Aber trotzdem ist er manchmal, also er ist nicht böse. Dann aber manchmal, wenn ihn das nervt, sagt er: Papa, ich weiß, du kannst nichts dafür, aber jetzt lass das doch mal. Also okay. Er ist dann schon so ein bisschen, dass er, wenn er manchmal ist er schon genervt davon, weil er dann irgendwie nicht angefasst werden will. Oder ihn das dann beim Essen stört, aber er muss dann manchmal auch ein bisschen drüber lachen. Aber da waren wir schon bei dieser herzerwärmenden Art von Kindern, die alles irgendwie sagen können, obwohl es gemein ist und trotzdem es irgendwie schaffen, dass man drüber lacht. Der hat das irgendwie, ich meine, der wächst damit auf, für ihn ist das halt Normalität.
Ja,
wir waren vorhin beim Freundeskreis, also ich meine, mein Sohn kennt mich jetzt ja erst seit 3 Jahren, aber meine Partnerin seit jetzt muss ich überlegen. Und deutlich länger, aber jetzt auch noch nicht 30 Jahre. Aber es gibt ja mittlerweile Leute aus der Grundschulzeit, die kenne ich 30 Jahre. Und da gibt es Leute, denen fällt das nicht mehr auf. Die nehmen es einfach nicht wahr. Das ist verrückt, ne? Weil das ja Leute sind. Und das wird, glaube ich, finde ich ganz, ganz interessant, ist, dass wenn so Kombinationen entstehen, wenn so Leute, die sind ja mittlerweile alle älter und alle haben geheiratet oder viele haben geheiratet, mit einer Partnerin, Kinder, so. Und man ist wieder dann auf so Veranstaltungen, wo eine Mischung stattfindet von Leuten, die man mit 25, 30 Jahren kennt und die bringen dann das erstmal ihren, also weiß ich, zu einer 15 Jahre Abi-Feier irgendwie ihren neuen Partner, ihre neue Ehefrau oder so mit. Und es sind so Leute, die so mit einem nichts vorher zu tun hatten, die einen nicht kennen und die trotzdem mal so rein in so Gruppendynamiken reingestuft werden, die man schon ewig kennt. Und da ist es total interessant, wie unterschiedlich Leute reagieren. Ich sag mal, verheiratetes Paar, Frau kenne ich seit 30 Jahren, Mann lerne ich gerade mal kennen. Und du hast sofort an der Körpersprache, sagst du, also, ne, die Frau geht mit einer Offenheit auf dich zu, sagt mir hallo, kenne dich von früher von der Schule. Und du merkst so kurz, wie der Mann kurz einfach so überlegt, Und du siehst richtig, dass es ihr, also obwohl ich in demselben Moment in beide Richtungen, was ich dasselbe tue, die sehen ja dasselbe Bild, die stehen 1 Meter nebeneinander, die sehen dieselben Bewegungen, ja, weg, hören dieselben Geräusche, aber an der einen Person geht es einfach so vorbei, so als würde es gar nicht da, weil es halt ist wie immer und die andere Person, also bleibt einfach so kurz stehen und muss erstmal so kurz überlegen, was ist da gerade?
Oder fragt dich nach.
Oder fragt halt irgendwie, genau. Ja. Ich meine, es werden ja nicht ausschließlich alle irgendwie auch ne? Es erzählt ja heute von denen auch keiner mehr.
Ja.
Also zumindest nicht, soweit ich weiß. Es erzählt ja nicht mehr. Ne? Also wir gehen heute irgendwie auf eine Weihnachtsfeier von meiner alten Schulklasse und da ist einer dabei, der hat Tourette. Ne? Ich wollte es dir nur vorher mal sagen. Also ne? Sind ja alle erwachsene Leute. Und das ist schon, und das finde ich schon, das zeigt interessant, wie sehr einfach so ein Gewohnheitseffekt stattfindet, wenn man so regelmäßig mit mir zu tun hat. Und so ist es, glaube ich, auch weil du Landtag angesprochen hast. Man merkt auch jetzt schon einen Unterschied zwischen den Kolleginnen und Kollegen, die in der letzten Legislatur schon dabei waren und mich schon haben sprechen sehen im Plenum, zu denen, die neu dazu gekommen sind.
Ja, ich kenne das bei meinen Töchtern, dieses herzerwärmende, weil ich habe ja auch eine Tochter, die ist 5, aber wenn die was interessiert und die was wissen will, was sie halt nicht kennt, weil sie damit nicht konfrontiert ist, die fragt halt einfach frontal. Und dann, wir hatten letztens wieder da fuhr eine Frau in einem Rollstuhl an uns vorbei und dann ruft sie wirklich über den ganzen Platz, was hat die Frau?
Was? Ja, aber genau, sie meint es ja nicht böse. Warum ich das hier nehme, ist, irgendwo im Vorwort steht, genau. Darf ich einmal vorlesen?
Gerne.
Kinder fragen heute wie damals, ehrlich und einfach und vor allem aus einem Grund. Sie wollen eine verständliche und ebenso ehrliche Antwort. Sie machen keine Vorwürfe, sondern sind unvoreingenommen und wissbegierig. So sollten mehr Menschen an Politik herangehen.
Stimmt.
Nein, also ne, ich muss nur gerade dran denken, weil es steht nämlich im Vorwort, weil genau das, da hatte ich noch nicht mal Kinder. Ne, aber genau das ist es und genau das ist es, was, wieso sollten auch mehr Menschen an Erkrankungen, an alle Vorurteile, an alles im Leben rangehen. Mhm. Und das, wir haben das vorhin ja, glaube ich, schon mal gesagt, eine Frage darf nicht irgendeinen Unterton haben oder irgendeine Unterstellung. Wenn es eine ehrliche, respektvoll gemeinte Frage ist, dann darf sie auch ein bisschen platt sein, weil, wie du schon richtig sagst, sind halt die Sachen, die Leute interessiert. Nur und wenn es um die Frage nach dem Sex geht, die du schon im Vorgespräch gestellt hast, die wir aber heute nicht beantworten, weil sie ja bei
das der, müsst, der... Das musst du in Kontext genau, bringen. Das musst
so,
du in Kontext
na, bringen. Ach so, nee, genau, es ging drum, es ging ja um plumpe, platte Fragen.
Es die gibt Frage ein Tabuthemen.
Genau, genau. Tabuthemen, genau. Wie ist es denn beim Sex?
Nee, aber das
ist ja völlig legitim, aber ich meine, das genau. sind halt immer... Also ich meine, es interessiert die Leute halt. Es interessiert die Leute, wollen halt keine Dissertation zum Thema Neuropsychologie wesen, sondern die wollen wissen, wie ist das, wenn der im Flugzeug sitzt oder... Genau. Oder wenn der Sex hat.
So. Ja, genau.
Aber das beantworten wir heute nicht, weil dazu habe ich ja schon mal irgendwann bei Frag nach Klischee was gesagt. Und wir sind ja auch hier eine ernste Veranstaltung. Ja?
Wir sind so ernst, wie wir das wollen. Ne?
Nein, Spaß. Aber das ist ja der Punkt, den du zu Recht machst. Ich glaube, es ist wichtig, dass es enttabuisiert wird, über solche Themen zu sprechen. Und dafür ist wichtig, dass man Räume schafft, in denen man respektvoll und ohne Vorurteile über solche Dinge reden kann. Und so verstehen wir uns ja auch.
Bijan, ich würde jetzt einmal kurz nachschenken. Wir gehen dann in die letzte Runde. Ich habe da noch ein Thema, was mich persönlich total interessiert. Also wo ich gedacht habe, ich muss denen das
so, unbedingt du fragen. Du für dich? Ich dachte, du machst für die Leute, die zuschauen.
Ja, manchmal frage ich Fragen für mich. Und dann habe ich noch zwei, drei letzte Fragen, die du sicherlich kurz beantworten kannst. Und dann hören wir uns gleich wieder.
Super.
So, da sind wir wieder. Ich hatte ja gesagt, ich hab noch eine Frage, die mich besonders interessiert, weil ich ja als Krankenpfleger sozusagen halt auch klinisch arbeite und dort immer mit Gesetzen konfrontiert bin. Und oft habe ich die Diskussion, gerade auf den geschlossenen Stationen mit Patienten, die dann sagen, ja, warum muss ich das jetzt machen? Wie ist da die gesetzliche Grundlage? Wieso können sie mich überhaupt festhalten? Wieso bin ich gegen meinen Willen hier und so? Und dann dachte ich immer, wie kann ich mir vorstellen, und wir hatten ja, ich glaube, im Jahre 2022 wurde ja auch das psychische Krankenhilfegesetz wieder neu aufgelegt oder halt neu bearbeitet. Und wie kann ich mir vorstellen, wie so Gesetze in den Einklang mit den Wünschen der Patienten gebracht wird, auch so auf so einem politischen Kontext? Wie wird darüber gesprochen? Ist das total respektvoll oder wird da einfach nur... Weil das habe ich auch von Patienten schon gehört, wird da einfach nur platt entschieden, auch komplett gegen ihren Willen. Wie kommt man zu solchen Entscheidungen und Gesetzen, mit denen ich als Krankenpfleger ja theoretisch tagtäglich arbeiten muss?
Also ich glaube, das Wichtigste ist ja in so Gesetzesvorhaben, glaube ich, gerade wenn es um solche Dinge geht. Also ich glaube, es ist ein Unterschied, ob man irgendwie einfach mal eine kleine Verordnung irgendwo anpasst. Ich sag mal, weil es irgendeine EU-Vorgabe gibt, die das jetzt notwendig macht, dass man da ein bisschen formal was korrigiert. Oder ob man über wirklich so solche Gesetze wie das PsychKAG redet, wo man ja wirklich im Zweifel in die ureigenste Freiheit von Menschen eingreift und wirklich krasseste, ich sag mal, freiheitseinschränkende Maßnahmen dann vollzieht. Ich glaube, es hat ja immer wie immer bei Gesetzesnovellen, bei größeren auch, es gibt dann Anhörungen, da werden dann Interessenverbände geladen, da kommen auch Betroffene zu Wort, das ist, glaube ich, auch wichtig. Ich glaube, es gibt manchmal auch, das ist, glaube ich, ganz normal in so Funktionsstrukturen. Manchmal gibt es auch unterschiedliche Haltungen zwischen einzelnen Betroffenen und der Verbändeposition. Das ist auch, kommt auch mitunter vor. Aber das ist, also ich erlebe gerade solche Debatten schon immer als sehr nachdenklich, weil es schon, also sich zumindest die meisten meiner Kolleginnen und Kollegen sehr darüber bewusst sind, dass sie jetzt gerade drüber diskutieren, unter welchen Maßnahmen man eine Person ans Bett fesseln darf, sage ich mir jetzt mal so plump. Also dieses Thema Fixierung hat mich persönlich damals, also das war ja direkt, ich bin 2019 in den Landtag gekommen. Und wenn man dann mal so ein bisschen mal E-Mails bekommt als Abgeordneter oder mal sieht, was so an Petitionen dann kommt, auch aus vielen Kliniken, wo Leute sich an den Petitionsausschuss wenden, halt um solche Fragen zu klären. Ne? Da geht es dann auch immer natürlich um Medikation ganz oft. Hätte das verabreicht werden dürfen? Und da gibt es wie so oft immer auch zwei Sichtweisen. Es gibt irgendwas, muss ja auch dann irgendein Arzt oder...
Aber du
Gericht glaubst, konsultiert werden. Aber ja. Also ich hab jetzt nicht das Gefühl, dass sich die Menschen im Parlament, Abgeordnete solche Debatten leisten. Ich habe das jetzt auch. Also ich glaube, es gibt so ein paar Dinge, wo das Parlament schon sehr, ich sag mal, unpolitisch, ohne Parteigedanken, also so Leben und Tod und Freiheit und eingesperrt sein sind auf jeden Fall, also ob es jetzt irgendwie beim Thema Sterbehilfe war oder auch bei solchen Themen, da habe ich das Gefühl, dass man da schon sehr probiert, wirklich abgewogene Entscheidungen zu fällen und auch irgendwie keine politischen Spielchen aus sowas zu machen. Das ist zumindest meine Erfahrung.
Also glaubst du auch, gerade für das Interesse des Patienten, wenn wir, ich meine, es gibt natürlich auch immer Interessen von den Leuten, die mit den Patienten arbeiten, ja, aber wenn du glaubst, dass gerade auch im Interesse des Patienten sehr sensibel an das Thema rangegangen wird und eigentlich auch sozusagen in Anführungsstrichen das Beste auch für die Gesundheit für ihn rausgeholt wird.
Ich sag mal so, am Ende ist Politik ein Interessensabwägungs- und Einklangsprozess. Also die Gesundheit der Patienten und Patienten ist natürlich wichtig, aber genauso muss ich sag mal jetzt auch deinen Berufsstand eine Handlungsgrundlage geben, auf derer sie handlungsfähig sind und genauso und in manchen Ausnahmesituationen gilt es, glaube ich, auch Klinikpersonal zu schützen. Also ich glaube, es kommt einfach, glaube ich, also psychiatrische Einrichtungen sind einfach, ich sage es jetzt mal so plump, das ist kein Spaß. Das ist harte Arbeit, das ist eine große Belastung für die dort sind, dort sein müssen. Und natürlich ist das auch ein Stück weit, also ich meine, deswegen haben wir ja auch rechtlich in Deutschland, glaube ich, also für eine Zwangseinweisung haben wir extrem hohe Hürden. Und aus gutem Grund, weil es eben eine sehr in die persönlichen Freiheitsrechte eingreifende Maßnahme ist. Und also ich habe zumindest nicht das Gefühl, dass sich da Leute solche Entscheidungen leicht machen. Und ehrlicherweise ist es aber auch, ich glaube, es ist immer schwierig, quasi, gerade weil man, also ich habe da einige Zuschriften noch jetzt im Kopf, an die ich denke, ohne dazu genau darauf eingehen zu wollen, aber am Ende schreiben einem auch immer dann Menschen in psychischen Ausnahmesituationen. Das muss man halt eben auch dazu sehen. Und da kommt natürlich der zweite Effekt dazu. die Debattenkultur ist halt auch in vieler Hinsicht nicht besser geworden in den letzten Jahren. Und das wirkt sich natürlich auch auf so einen Bereich dann nochmal zusätzlich aus, weil das natürlich auch die Möglichkeit für Denunziation und so noch viel größer macht und wir dann einfach, also es ist sowieso schon schwierig, sachlich über das Thema zu reden. Aber wenn man dann auch noch irgendwie auf Social Media kann man halt mit sowas, ne, das geht dann viral. Mhm, also, ne?
Verstehe.
Und das macht es auch für Politik nicht einfacher, sich darüber eine Meinung zu bilden. Mhm. Aber ich kann zumindest aus meiner Seite aus sagen, also gerade die Kolleginnen und Kollegen im Petitionsausschuss, die haben sich dann noch jedem Fall wirklich gewidmet und auch überparteilich nach Möglichkeiten gesucht, dort bestmöglich zu entscheiden über die Anliegen, also von so einer Petition.
Sehr gut. Ja, die letzten zwei Fragen oder drei Fragen.
Die machen wir schnell, genau.
Die machen wir rucki-zucki. Mal gucken, ob du die rucki-zucki beantworten kannst. Aber das sind immer so die unmöglichen Fragen, die zum Schluss so kommen. Und mir ist da tatsächlich bei dir nicht so viel Philosophisches eingefallen, weil ich das Thema so spannend finde.
Philosophisch?
Ja, sonst frage ich immer so, hätten Sie gerne Weltfrieden und warum oder solche Sachen oder andere Sachen.
Ja.
Bei mir ist es eher sehr thematisch auf dich und dein Thema. Mhm. Und zwar die ganz einfache Frage, hättest du gerne kein Tourette?
Ja, habe ich mal, wurde ich schon öfter gefragt, ich habe da immer diesen Matrix-Vergleich gemacht. Der Neo ist ja direkt zu Anfang, erster Teil, steht er ja dann da und kriegt die Pillen hingehalten. Und kann quasi, ich glaube, die blaue und die rote Pille nehmen. Mhm. Und bei der einen wacht er quasi auf dem Bett und denkt, er hat nur geträumt. Und das andere, da gibt es die Möglichkeit, quasi in den Kaninchenbau einzutauchen. Und ich weiß ja gar nicht, also wenn ich vor so einer Pillensituation stehe, ich weiß ja gar nicht, das habe ich ja vorhin gesagt, ich weiß ja gar nicht, wie es ohne Tourette ist. Mhm. Also das ist ja jetzt meine Realität.
Das heißt auch, die Nachfolgefrage, die du sicherlich auch ähnlich kurz beantworten kannst, du kannst dir also auch gar nicht vorstellen, wie dein Leben vielleicht ohne Tourette verlaufen
wäre. Nö, genau. Und ich bin ja jetzt ganz froh da, wo ich bin. Und insofern wäre es jetzt auch irgendwie absurd, das Tourette irgendwie abschütteln zu wollen. Aber ich glaube, es gibt einfach, und das vielleicht nochmal zu vorhin, ich glaube, es gibt Menschen, die würden mit Tourette, die würden da komplett anders entscheiden. Aber ich bin zufrieden mit meinem Leben. Ich meine, klar, nervt das manchmal. Und es gab immer Situationen, in denen ich mir auch wünsche, dass es weg ist. Aber so alles in allem kann ich mich eigentlich ganz zufrieden schätzen. Und ich glaube, das ist auch... Das ist, glaube ich, auch das Wichtigste und, glaube ich, auch das eigentliche Rezept für meine persönliche Glückseligkeit ist an der Stelle schon diese Akzeptanz entwickelt zu haben. Aber das ist halt auch leider nicht allen vergönnt. Aber da können wir als Gesellschaft, glaube ich, auch einen Teil zu beitragen, dass es noch mehr werden.
Und als allerletzte Frage, wenn es sozusagen eine Fee oder einen Geist gäbe, der dir jetzt den Wunsch erfüllen könnte und den Wunsch, wenn ich den mal... in medizinisch ausdrücken würde, weil den Wunsch, der ist ja theoretisch erfüllbar mit der sogenannten Deep Brain Stimulation, mit der tiefen Hirnstimulation, die sozusagen dein Tourette mehr oder weniger, wenn wir mal von Nebenwirkungen etc. mal absehen, wegzaubern könnte.
Also
warum machst du es nicht?
Also diese tiefen Hirnstimulation, also ich meine, es ist am Ende müssen ja auch sagen, also ich meine, es wäre ein Eingriff am offenen Gehirn. So.
Das ist korrekt, ja. Also nicht offen, aber das ist eine Sache, dass das Hirn mit Elektrostößen stimuliert wird und
und man muss da schon auch irgendwie tief ran.
Nee, das ist korrekt, ja. Aber das ist ja eine OP, die jetzt nicht das erste Mal nur durchgeführt wurde. Das ist ja eine OP, die schon öfter durchgeführt
wurde. Ja, aber genau. Aber also ich finde, also dafür, ich glaube, es ist. Das ist ein krasser Eingriff so und ich finde es gut, dass es den gibt und es gibt ja auch einen Grund, warum man den nicht einfach so durchführt, sondern nur bei wirklich auch schweren Fällen, wo der Leidensdruck sehr groß ist und die Leute relativ sonst austherapiert. Und ich würde sagen, ich glaube, das ist ja auch, würdest du mir zustimmen, wenn der Leidensdruck nicht groß ist, dann muss man auch ein bisschen im Verhältnis dazu die Therapieform und die Mittel wählen. Und ich meine, ich habe jetzt ja keine Therapie mehr, seit ich 13, 14 bin, überhaupt nicht. Und jetzt ist auch noch Cannabis legal, dann seit dem 1.4. Das ist ja.
Hilft
auch,
dir das?
Ja, ich habe das als Jugendlicher mal probiert, das hilft auf jeden Fall, aber ich kann auch nur davor warnen, dauerhaft macht es schon auch Matsch in der Birne.
Ja. Also
das müssen die Leute selber für sich entscheiden.
Eine hohe Gefahr für Psychosen etc.
Ich glaube, dass es eine Verantwortung ist, die wir den Leuten selber überlassen können, aber ich glaube, sie sollten es schon auch wissen. Nee, und insofern gäbe es so viele weitere Schritte davor, die zu gehen wären. Und für mich ist es einfach keine Option. Also nicht nur aus dem Grund, dass ich jetzt irgendwie sage, ich möchte unbedingt mit meinem Torwart weiterleben, sondern auch einfach, weil ich glaube, das ist einfach, also allein die möglichen Nebenwirkungen schon also es kam für mich wirklich nie in Frage, und ich würde mich nie am offenen Hirn da irgendwie, oder halb offen, ja, also wie auch immer da eingehen, aber ich würde mir nichts ins Hirn einsetzen lassen.
So. Hast du denn...
Hirnschrittmacher ist, glaube ich, auch so ein bisschen der unkorrekte Begriff. Ne?
Ja, Hirnschrittmacher oder tiefe Hirnstimulation, genau. Das klingt für mich so als letzter Gedanke, das klingt für mich so ein bisschen, als wenn du dein Tourette richtig magst.
Nö, das würde ich nicht sagen. Also, ich meine, was heißt richtig mögen?
Also du definierst dich damit.
Es gehört zu mir.
Es
gehört zu mir. Nee, also das heißt ja nicht, dass ich alles an mir mag. Also, es gibt immer, jeder hat so seine Sachen an sich, die er vielleicht nicht mag, aber mit denen er akzeptiert hat. Also, ich habe auch einen sehr unschönen, großen Fußnagel rechts. der ist mir beim Fußball mal jemand draufgetreten und infolgedessen ist der abgefallen und der ist dann einfach hässlich nachgewachsen. So. Und ich meine, jetzt könnte ich auch sagen, ich renne da irgendwie einmal im Monat irgendwie zur Fußpflege, wie heißt es, Manie oder Pediküre?
Pediküre.
So Pediküre und lass mir die irgendwie schön schleifen und machen und am Ende habe ich ja gesagt, weißt du was, ja, für die paar Mal, wo du irgendwie nackige Füße zeigst, Sandalen ohne Socken trage ich eh nicht, mit Socken auch nicht und im Sommer am Strand, ehrlich gesagt, da bin ich im Urlaub, da können mich die Leute mal. Ich finde, da kann man also so eine gesunde Akzeptanz zu entwickeln für die kleinen Macken, die wir alle irgendwie haben. Ich glaube, das steht uns allen zu Gesicht. Und um vielleicht mit einem letzten selbstkritischen Satz dann abzuschließen, gerade als Digitalpolitiker und weil wir bei den jungen Menschen waren, heute auch schon und den psychischen Geschichten, sollten wir da auch immer mal einen Blick drauf haben, was Social Media da mit uns macht.
Vielen Dank für deine Einladung, dass ich kommen durfte. Ich bin...
Ja, du bist immer wieder herzlich willkommen.
Es hat mir richtig
Spaß, wenn du eine Flasche Cola mitbringst.
Ja, Vita. Ich hoffe auch, wenn ich keine mitbringe, aber ja, ich bringe sie gerne mit.
Oder beim nächsten Mal die Spezi, wir schauen.
Genau, und ich wollte an dieser Stelle ganz typisch konform noch sagen, die Leute können gerne Kontakt hier eben mit dem Podcast aufnehmen unter der bekannten WhatsApp-Nummer. Und ich wollte an dieser Stelle auch noch mal ganz kurz Werbung dafür machen, dass wir ja ein neues Konzept haben. Das heißt Geschichten aus der Psychiatrie Shorts. Das heißt, ihr könnt mir eure Geschichten schicken, die ich dann sozusagen auch am Mikrofon euch darbiete in den Kurzfolgen neben den Interviews. Und deswegen vielen Dank auf jeden Fall, dass ich hier sein durfte. Und ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Und eigentlich wollte ich jetzt zum Abschluss dich noch einladen, dass wir zusammen zum Best Washed in Town gehen. Weil den kann ich nämlich nur hier machen, weil in Köln gibt es kein Best Washed in Town.
Keine Ahnung, jetzt habe ich verstanden, was der eigentliche Grund ist, dass du heute nach Darmstadt zu mir gekommen bist. Also ich danke mich recht herzlich, dass du gekommen bist. Und ich muss leider tatsächlich los, weil ich zum Anlässlich des Welttags von Menschen mit Behinderung noch sprechen muss. Aber der Best Washed ist fußläufig von hier gut zu erreichen. Ja. Und du bist dann eine von mir.
Und wir machen das nächste Mal.
Ja, genau. Oder wir machen es to go.
Alles klar. Bis dann. Vielen Dank. Tschüss.
Sehr gerne. Ciao, Gaetan.